Ja, was ich mich frage, wir hatten eine Kontroverse mit Wolfgang Benz in der Sache. Könntest du das zusammenfassen, was sein Interesse dran war? Weil ich meine, da habt ihr euch ja wahrscheinlich geclasht. Warum wollte er das vergleichen? Mit welchem Ziel?
Ja,
wie soll man sagen, das Motiv, ich meine, ich möchte auch hier nichts unterstellen, ja, ob es, also zumindest bei Benz, aber sehr oft, ist das Motiv hinter dem Vergleich, ja, sozusagen die Gleichsetzung, ja. Benz meinte dann zu seiner Rechtfertigung, er hat eben nicht den Antisemitismus und vor allen Dingen den eliminatorischen oder den Erlösungsantisemitismus mit dem antimuslimischen Rassismus verglichen, sondern den kulturellen Antisemitismus, politischen Antisemitismus im 19. Jahrhundert und bezieht sich dann immer auf die Synagogendebatte. Das war aber schon ein bisschen ein Rückzugsgefecht, weil ein Zitat nur, das ich eben für höchst problematisch halte, widerspricht dem. Also das macht ihm deutlich, dass er sehr wohl auf den Vernichtungsantisemitismus auch blickte. Zitat: Die Wut der Muslimfeinde ist dem Zorn der Antisemiten gegen die Juden ähnlich. Die Verabredung einer Mehrheit gegen das eine oder andere Kollektiv der Minderheit, die das als solches ausgegrenzt wird, ist gefährlich. Und jetzt kommt's: Wie das Paradigma der Judenfeindschaft durch seine Umsetzung im Völkermord lehrt. Ja? Also hier ist genau diese Parallelisierung eben auch. Stichwort Völkermord, Shoah, die kritisiert wurde und wo er für die dann, wie ich meine, dann zu Recht kritisiert worden ist. Aber wenn man ihm sozusagen, und wo ich ihm auch folge, durchaus zulässig, ist meiner Meinung nach die Vergleichbarkeit oder am zulässigsten eben mit diesen religiösen Formen des Antisemitismus, Antijudaismus oder wie ich es genannt habe, Antimonotheismus, beziehungsweise dem, wenn man so will, politischen, kulturellen Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Aber das war so grob gesagt die Debatte mit natürlich auch dementsprechenden dann auch Ideologievorwürfen. Wie gesagt, ich bin sozusagen von außen, also ich habe das nur jetzt, ich war weder bei der Konferenz noch, habe das sozusagen von außen beobachtet. Es war natürlich einer der, wie ich meine, aber falls man es anders sieht, will man schon widersprechen. Es geht natürlich auch ums Verhältnis, und darüber ist in dieser Debatte offen nicht gesprochen worden. Benz in seinen letzten sozusagen Rechtfertigungsschriften erwähnt das aber zumindest. Es geht natürlich auch um die Frage, das ist die eigentliche Frage, die verhandelt wird, das Verhältnis zu Israel. Was an der sogenannten Israel-Kritik ist antisemitisch? Ja? Und Benz hat sehr, sehr auffällig sich dagegen verwehrt, dass seine Vergleiche nicht bedeuten, den Juden und Jüdinnen Empathie und Solidarität zu entziehen, und sehr oft, und es ist sehr auffällig oft, sich auch dagegen, und das macht dann Menschen schon oft verdächtig, und sehr mutwillig, an ganz mutwillig wirkenden Punkten immer wieder reingeworfen, wonach heute jede Kritik an Israel oder fast jede Kritik an Israel sofort als Antisemitismus verunglimpft wird. Also das scheint mir auch einer der Hintergründe zu sein, eben der Streit über den neuen Antisemitismus. Der neue Antisemitismus, der bekanntlich von der Form her, also auch von den Inhalten natürlich der alte ist, aber der neue Trägerinnen-Schicht hatte, wo es durchaus auch von Benz und dem Zentrum zunächst ja ganz gute Arbeiten auch gab. Ich darf daran erinnern an diese große Studie im Auftrag der EU-Beobachtungsstelle 2002 zum neuen Antisemitismus, die ja dann unter Verschluss gelegt wurde. Die war eben vom Zentrum für Antisemitismusforschung, wurde unter Verschluss gelegt, weil zumindest in Frankreich, in England, ich weiß auch, mindestens in drei EU-Ländern die antisemitischen Angriffe, Anschläge ausgewertet wurden und auch muslimische oder islamistische Täterschaft und sehr selten Täterinnenschaft oder bis gar nicht auch genannt wurde. Und das diente der Europäischen Union oder den Zuständigen in diesem Amt dann, also ja, das können wir machen, weil quasi das kann dann als ja, Diskriminierungs- oder Marginalisierungsargument dienen. Also vor lauter Angst, und auf die habe ich auch vorher angespielt, wenn Linke über einen islamisierten Antisemitismus schweigen. Ja. Aber das halte ich eben für fatal, weil dadurch eine Lücke oder Platz frei wird, den natürlich andere füllen, die ja, andere Absichten haben, als über Antisemitismus zu reden und den zu bekämpfen.
Ich habe eine Frage. Du meintest auch mit der Sarrazin-Debatte, also dass er eine Art als Ventil gedient hat und eine Befreiung sozusagen aus dieser Rolle, die man vielleicht sich befreien möchte. Man definiert in der Welt dieses Menschenrechte und vielleicht fühlt man sich einfach nicht wohl in dieser Rolle. Und es gibt auch, ich habe mich auch intern mit Soldatinnen und Soldaten unterhalten, die in den Auslandeinsätze waren. Es gibt auch in NATO auch diese Debatte darüber, dass die Soldaten auf einmal hier sich nicht wohlfühlen, weil sie in diesen Kriegen die Muslime als Feinde sehen, die dürfen die töten, die dürfen die foltern und hier kommen die und dann müssen die als Mitmenschen einfach akzeptieren. Also das ist dann ein internes Problem, was diese bemerken. Also wie weit ist das irgendwie so mit ihren Argumentationen zu erklären?
Also es ist schwer zum Einschätzen. Also wenn ich die richtig verstanden habe, meinst du quasi, dass da, wie es sich auch in dem Sarrazin-Machwerk ausdrückt, dass das quasi ein Umlegen oder damit zu tun hat mit globalen Veränderungen, mit dem Kampf gegen den Terror, mit Menschenrechts, Imperialismus, wie oft pejorativ auch bezeichnet wird. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also es wäre natürlich ein spannender Ansatz. Ich kenne bis jetzt in der Kritik an Sarrazin, wäre man dieser Zusammenhang so noch nicht deutlich geworden. Quasi ja Ausdruck auch, na, aber ich habe das Wort, ich glaube, das von unzufrieden oder von, wie hast du das genannt, am Beispiel der Soldaten, das hat mir nicht sehr plausibel erschienen. Unzufrieden oder ja, Unmöglichkeit, das zusammenzubringen.
Genau, dass sie dann dort außerhalb der geografischen Grenze ganz andere Menschen sind und wenn die hier kommen, dann müssen sie sich an Gesetzen und Normen, die halt sehr hoch gehalten werden, halten plötzlich. Und das ist dann,
ich bin mir nicht sicher, ob das, da müsste sozusagen ein Diskurs dazu nachweisbar sein. Also die Anzahl derjenigen, die davon betroffen sind, ist ja doch im Gesamtzahl zur Bevölkerung relativ gering. Und da müsste man jetzt eben schauen, wirklich inwieweit sozusagen solche Positionen im Diskurs vertreten werden. Ich würde eher sozusagen im Land bleiben. Ich habe den Klassismus schon angesprochen. Ja, und eher mir die Integrations-, also es als Integrationsdebatte jetzt einmal verharmlosend analysieren. Und es ist auffällig, also zumindest in Österreich ist es so, ich weiß nicht, ich müsste zwar widersprechen oder es bestätigen, aber unabhängig jetzt von diesen externen Faktoren wie Van Gogh-Ermordung und Madrid und London, die Debatte in Österreich zum Beispiel zum Kopftuch, aber auch in Deutschland ist ja schon viel älter. Ja? Und das scheint mir doch, jetzt vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, die Muslime mit Kopftuch, die in der Früh, um 5 in der Früh zum Putzen fährt, ja, die war kein Problem. Das Problem oder die Debatte beginnt erst sozusagen mit einem, auch in gewisser Weise eben mit Integrationserfolgen. Zum Problem wird die Muslime, die unterrichtet mit Kopftuch, die im öffentlichen Raum sichtbar ist. Ja? Eigentlich könnte man ja glauben, Ausdruck von gelungener Integration. Also da würde ich sozusagen, ich würde in paralleler Analyse eben dieser Integrationsdebatte und auch der Veränderungen hier, auch der Frage, was ist Staatsbürgerschaft, Leitkulturdebatten und so weiter, das hängt, ich glaube, damit hängt es eher zusammen. Auch hier meine ich doch eine gewisse Ähnlichkeit zu diesen Debatten im Zusammenhang mit Juden und Jüdinnen im 19. Jahrhundert zu erkennen. Ja? Eben also mit dem Gelingen der Emanzipation sozusagen radikalisiert sich der Antisemitismus. Wird der Verdacht universal, der Antisemitismus totalitär. Ja? Die Juden und Jüdinnen werden unsichtbar also durch die Integration in dem Fall jetzt, im Unterschied vielleicht auch zur kopftuchtragenden Muslime, aber was eben das Gemeinsame ist, ist ja der Erfolg, der beunruhigt sozusagen.
Da hinten mal. Ich muss sagen, ich bin etwas unzufrieden, weil, also du hast so gesagt, ja, es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede, das wusste ich auch vorher schon, und dass man sich die dann im Einzelnen mal genauer angucken muss, war auch klar. In deinen Punkten fand ich vieles richtig, also ich würde vor allem, was ich vor allem kritisieren würde, ist die Benennung von dem Zitat mit dem Gerücht über die Juden als Gemeinsamkeit, also das, dafür taugt nun diese Sparschweinchen-Story nun wirklich überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Unterschied, aber also nämlich der darin besteht, dass der Antisemitismus ausschließlich vom Antisemiten her zu erklären ist und es den Antisemiten überhaupt nicht interessiert, was Juden tun oder lassen, was nun beim Islam offenbar einfach ein anderer Tatverhalt ist. Also die antimuslimische, also Rassisten würden sonst was reinfantasieren in Muslime. Es ändert aber ja nichts daran, dass es tatsächlich Islamisten gibt und dass der Islam und die Islamisten sich nicht hundertprozentig trennen lassen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Zweite, was du nicht gesagt hast, ist, was ist überhaupt antimuslimischer Rassismus? Also gegen wen richtet der sich genau? Also ich halte den Begriff im Übrigen für falsch, weil ich denke, dass er der rassifizierenden Komponente, die Rassisten über Muslime stülpen, nichts entgegensetzt, sondern sie verstärkt, indem er praktisch selber Muslime zur Rasse erklärt und das anstatt das zu negieren. Aber gegen wen richtet sich muslimischer Rassismus überhaupt? Du hast gesagt, die Muslime, die morgens um fünf mit Kopftuch zum Putzen fährt, ist überhaupt kein Problem. Und du zitierst von Rechten, die sagen, das islamische Regime im Iran ist überhaupt kein Problem oder in Saudi-Arabien oder sonst wo. Gegen wen genau richtet sich dieser Rassismus und warum macht es überhaupt Sinn, antimuslimischer Rassismus zu sagen, im Unterschied zum allgemeinen Rassismus, der selbstverständlich Leute, die aus Arabien kommen oder so, beinhaltet als Objekte. Und was dann schließlich fehlt, ist die Frage, wo unterscheidet sich denn legitime Islamkritik oder sagen wir mal lieber also eine emanzipatorische Kritik an islamistischer Ideologie von antimuslimischem Rassismus? Also ist es klar, ich würde das jedenfalls so sagen, es gibt da ein Kontinuum und da gibt es nicht eindeutig diese und jene Seite, aber ich finde, es ist sehr einfach, klare Entscheidungskriterien zu benennen.
Ja. Warum tust du das nicht? Kann ich gern machen, aber du hast mir auch schon Arbeit abgenommen. Ich stimme da völlig zu, was die Frage eben auch der notwendigen Unterscheidbarkeit ist. Auch dieser Hinweis auf das Kontinuum ist mir wichtig. Und du selbst hast ja den Unterschied benannt. In einem Fall geht es um einen Kampf oder um die Ablehnung einer Ideologie. Es wird oft auch als politischer Islam bezeichnet. Im anderen Fall geht es um Ressentiment. Und ich habe es wiederholt, ich habe abwechselnd eben von Rassismus, von Ressentiment gesprochen. Ressentiment gegen Muslime, Muslimas als tatsächliche oder vermeintliche Muslime und Muslimas und Muslime. Man könnte sagen, dieser Einwand, inwieweit es hier zu einer Rassifizierung kommt und der betrifft dann natürlich den Rassismusbegriff schon als solches, die Frage und auch den Antiziganismusbegriff, inwieweit, wenn wir solche Begriffe weiterverwenden, nicht auch bestimmte Bilder sozusagen weiterverwendet werden, ja, eben von Rasse, von eben unter Anführungszeichen Zigeuner. Ich würde auch und ich neige auch dazu, und darum habe ich auch abwechselnd, und das kann man mir jetzt natürlich vorwerfen, dass ich einmal so, aber das soll ja auch eben diese Offenheit anzeigen. Ich habe auch abwechselnd von Kulturalismus gesprochen. Also es erscheint mir eine Sonderform des Kulturalismus zu sein, weil eben die Feindlichen, die Abgewerteten, wie immer man sie auch nennt, aber um das geht es, um Feindschaft, um Hass, um Abwertung, eben nicht als Rasse, sondern als Kultur behandelt oder gesehen werden. Und die Einzelnen, und da bin ich auch schon bei der Definition, ab wo sprechen wir von Rassismus, wenn die Einzelnen nicht mehr in ihrer Individualität auch wahrgenommen werden, sondern nur quasi als Repräsentanten eben genau dieser Kultur. Ja? Ich habe auch im Unterschied, und da glaube ich schon, also das hätte man vielleicht näher auch zu der Frage des Gerüchts bringen können. Ich habe schon auch davon gesprochen, dass der Antisemitismus sozusagen von oben nach unten vorgeht, also die einzelnen Juden und Jüdinnen in ein vorgefasstes Schema von der Schlechtheit, Verwerflichkeit, wie auch immer, des Judentums reinpresst, während, und das ist ein Unterschied, den ich schon festgemacht habe, sozusagen der antimuslimische Rassismus verallgemeinert, quasi von unten nach oben geht. Ja? Das heißt aber nicht, dass nicht beides, und da bleibe ich schon dabei, sozusagen vor allen Dingen mit Gerüchten operiert. Ich warne davor, dieses Essential aus der Antisemitismusforschung, aus der kritischen und aus der Rassismusforschung aufzugeben, wonach Rassismus und Antisemitismus ursächlich immer nur mit dem Subjekt zu tun haben und nie mit dem Objekt. In dem Moment, wo wir beginnen, sozusagen dem Rassismus Recht zu geben, quasi, ja, es gibt ja einen politischen Islam, ja, no, na. Aber das kann doch kein Grund sein für Rassismus, ja? Das wird wirklich gefährlich. Weil da kommt natürlich sofort jetzt idealtypisch gesprochen der Antisemit und sagt, natürlich gab es jüdische Bolschewisten und Bolschewistinnen, ja? Aber was heißt das? Also komme ich da nicht dem Ressentiment viel zu weit entgegen, wenn ich sozusagen der Realität jetzt geht es da um die tatsächliche Realität, und ich habe sie auch so benannt, der islamistischen Bedrohung sozusagen als eine Ursache des antimuslimischen Rassismus sehen. Nein. Oder vielleicht auch anders formuliert, politisch auch umgelegt. Ich würde eigentlich, und ich kämpfe, oder ich glaube es auch von mir sagen zu können, dass ich den Islamismus kritisiere, bekämpfe. Ich bin dafür auch schon bedroht worden, mehrhaft. Im Internet kann man lesen, dem Schiedl wird das Lachen noch vergehen, lang lebe die Intifada. Warum? Weil ich darauf hingewiesen habe, dass der politische Islam Allianzen bildet mit dem Neonazismus, dass er antisemitisch ist. Ja? Aber dennoch, und trotz dem Rassismusvorwurf, den Islamophobievorwurf, möchte ich nur meine, oder ich hoffe, dass das auch möglich ist, dass man das aussuchen kann, nur mehr mit Leuten, mit Menschen gegen Islamismus kämpfen, von denen ich weiß, dass er sich ja, schützend vor einem Moschee stellen, wenn die vor einem rassistischen Mob angegriffen wird. Ja, aber das ist wichtig, sozusagen dieser Zusammenhang. Und es wäre sozusagen ein Ziel von mir, dass das andere Leute auch so sehen würden. Und nicht dann, wie damals ein Kollege bei der Diskussion in Wien, wo ich das erste Mal gesagt habe, ich nenne jetzt keinen Namen, über Abwesende soll man nicht herziehen, aber der dann spontan drauf gemeint hat, und das ist meiner Meinung nach eine Offenbarungserklärung, Offenbarungseid. Ja, aber was, wenn in der Moschee zum Judenmord aufgerufen wird? Versteht ihr? Super, dann sind wir uns einig, aber ich wollte nur sagen, aber...
Die Frage, die ich habe, ist, wo fängt denn der rassistische Mob an? Also wie gesagt, es gibt ein Kontinuum. Ja. In so gut wie jedem Text, der sich irgendwie mit Islam beschäftigt, findet man
rassistische, ja.
Und dieses Kontinuum hat übrigens auch sehr wenig mit links und rechts zu tun. Man kann natürlich sagen, also wirklich richtige Kritik findet man eher links und wirklich...
Oder liberal, oder auf liberale Seite.
Rassismus wird man nur rechts finden, aber ansonsten also geht da wirklich jeder Blödsinn auf links und rechts.
Ja, völlig recht. Ja.
Und die Frage ist doch, gut, ich erkenne Rassisten, wenn ich sie sehe, aber
du bist das, reicht, Fall zu Fall,
das ja. reicht im Allgemeinen nicht, um irgendwas dazu zu sagen. Also ich kann trotzdem zum Beispiel gegen dieselbe Moschee auch was haben.
Aber es ist doch ähnlich, bleiben wir beim Thema sozusagen, wo man vielleicht schneller einig werden. Ähnlich fällt es sich doch mit dem Unterschied zwischen Israel-Kritik, und es ist schon auffällig, die beiden Begriffe auch. Und sie dienen auch sehr oft demselben, nämlich einer Ablenkung. Ja? Islamkritik, dahinter verstecken sich sehr oft Leute, die eben was anderes machen, als zu kritisieren. Dasselbe ist bei der Israelkritik. Auch hier ist es ja von Fall zu Fall zu erklären. Natürlich gibt es Tools, die uns das Erkennen leichter machen oder das beschleunigen, wie diese berühmten 3Ds, von Saransky, also jetzt im Zusammenhang mit der Israel-Kritik, womit man unterscheiden kann zwischen Kritik und Ressentiment, aber ich denke mal, das wird ähnlich sein.
Ja, ich habe irgendwie einen Punkt, Bei mir ist immer nicht so ganz klar, warum diese Frage der Vergleichbarkeit überhaupt so im Mittelpunkt steht. Also, dass sie es erstmal steht, muss ich, glaube ich, erstmal anerkennen. So, mir ist das aber nicht klar. Was hieße es für die Verteidigung des Begriffs des antimuslimischen Rassismus, also den ich bei dir sehr sinnvoll fand, die Verteidigung, was hieße es, wenn die Vergleichbarkeit nicht gegeben wäre? Dann wäre doch einfach nur die Situation, irgendwie, da muss man halt gegen zwei noch verschiedenere Dinge kämpfen. Und deswegen ist mir nicht klar, warum so die ganze Ebene, welche Rolle das Ressentiment für die Subjektbildung und seine Identität spielt, rausgelassen hast. Also du hast bei den Gemeinsamkeiten quasi Religionspsychologie, Soziologie gemacht, irgendwas dazwischen. Ich sage jetzt mal fies, Selbstkulturalismus, weil das nicht mehr gesellschaftsprägende Erscheinungen sind, sondern in der Subjektgeschichte ältere Ablagerungen, die es alle noch gibt, die Vergleiche, fand ich auch meistens okay, konnte ich was mit anfangen. Und dann bist du gesprungen zur Welterklärung und so weiter. Das heißt, du hast dann eine gesellschaftstheoretische Ebene aktueller Art reingenommen, die du nur im Antisemitismus gefunden hast. Und die hast du für den Rassismus eigentlich ausgelassen. Weil da hast du dann sozusagen so ein Bild gehabt, da gibt es einen Mangel
genau,
am antisemitischen Rassismus. Und ich glaube, wenn man das mit reinnehmen würde, also wenn man diese ganzen Fragen, wie verhält sich der Rassismus zu Natur, also wie verhält sich im Rassismus Natur und Geist, und diese ganze reinnehmen würde, würde man zu einer größeren Differenz zwischen Rassismus und Antisemitismus kommen. Und ich glaube, in der praktischen Realität hat man auch, also politischen Realität, hat man auch damit zu tun, dass diese Differenzen eine größere Rolle spielen. Deswegen kippen die politischen Debatten so und nicht wegen der religionssoziologischen Sachen, wo man sich relativ leicht drauf einigen kann. Insofern ist mir das ein wenig suspekt gewesen, so sehr die Vergleichbarkeit noch irgendwie drin haben zu wollen. Ich glaube, da kommt man politisch nicht weit mit. Oder ist es anders?
Ja. Na, ich halte auch, also diese Vergleiche sind nicht zu 100% freiwillig gewählt. Also das ist schon auch was einem aufgezwungen wird. Ja? Auf der einen Seite eben diese Diskussionen rund um diese Tagung, die Publikationen des Zentrums für Antisemitismusforschung, das sind natürlich auch Kämpfe um Hegemonie, um Erklärungshegemonien. Aber was natürlich dazu kommt, ich habe das einleitend nur angedeutet, gerade von islamistischer Seite und von Seiten der Apologetinnen des Islamismus wird es massiv propagiert, diese nicht Vergleichbarkeit, sondern Gleichsetzung. Die antiimperialistische Koordination hat in Wien Aufkleber, Moslems sind die Juden von heute. Ja? Klar, von islamistischer Seite dient das eben der Verschleierung des Islamisierten, also des Antisemitismus im Milieu, hat aber auch die Funktion, nach innen, und das würde ich durchaus denen so unterstellen, Angst zu machen, ja? Quasi, also die Launen ein bisschen aufzuheizen, weil wenn sie Angst haben, dann rufen sie auch eher nicht noch mehr Demokratie, noch mehr Freiheit, noch mehr Laissez-faire, sondern suchen auch sozusagen die autoritäre Symbiose, die ihnen auch der politische Islam anbietet. Also da hat dieser Vergleich eine eminent politische Funktion. Und ansonsten fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, außer, dass man jetzt bei der Frage, also als Zustimmung auch zu verstehen, bei der Frage nach der Subjektbildung, dass man hier noch einmal genauer schaut, welche Funktionen, also wenn der Antisemitismus eben Erklärungsfunktion hat, welche Funktion hat der antimuslimische Rassismus jetzt sowohl für das einzelne Subjekt, vor allen Dingen im Prozess seiner ideologischen Vergemeinschaftung. Ich kann ja auch nur Stichwörter liefern, aber sie sind ja auch aus der Rassismus-Theorie oder Debatte bekannt. Es geht natürlich hier schon auch um sowas wie sich über etwas erheben, also eine Stabilisierung des Selbst zu Lasten von anderen, die eben als die sozial schwächer sind, die entsprechend dieser sozialen Schwäche auch konstruiert werden als Kollektiv, das noch quasi im Mittelalter lebt. Ja. Gerade, und das finde ich, ich meine, ich stelle das jetzt hier nur mal im Raum, da gibt es noch wenig, zumindest in Österreich, Studien, ein Aspekt im Zusammenhang mit Frauen, also Geschlechterwiderspruch, die FPÖ plakatiert in Wien oder hat plakatiert freie Frauen statt Kopftuchzwang. Ja, und war damit immer sehr erfolgreich. Wie ihr wahrscheinlich wisst, extreme rechte Parteien werden überdurchschnittlich von Männern gewählt. Ja, je weiter rechts außen, desto männlicher. Ja? Auch bei der FPÖ ist es so. Ich glaube, aktuell ist das Verhältnis 60 zu 40. Aber, da wird es jetzt spannend und ich stelle es nur mal in den Raum und ich habe schon eine These für die Erklärung. Bei den Erstwählerinnen in Österreich, also zwischen 16 und 18, haben die Mädchen die Jungs überholt beim FPÖ-Wählen 2008. Hat sich das Verhältnis umgedreht. Warum? Also das heißt, würde ich mal so behaupten, das ist kein rechtsextrem rassistisches Motiv, was dahinter liegt. Also ich habe jetzt nicht mit all diesen gesprochen, ich weiß seit über 20-jähriger Bildungsarbeit, dass es sehr oft linke, linksliberale, wie auch immer, politische Einstellungen sind, die völlig unverbunden damit FPÖ wählen. Also da geht es offenbar um was anderes. Und ich würde behaupten, und da bin ich eben, es soll eben als abschließendes Beispiel dienen für die, noch einmal für die Funktion, für die Subjektkonstitution oder in dem Fall in der Adoleszenz halt Stabilisierung. Ich glaube, es geht auch um ein Angstmanagement. Ja, oder Rassismus ist, anders formuliert, Rassismus ist in der Ideologie-Theorie immer auch unter dem Aspekt der Eingliederung oder Unterwerfung in Herrschaft. Sozusagen das ist das, was man ideologische Vergesellschaftung nennt. Ja. Und der Rassismus erlaubt es, quasi den Verzicht als Zuwachs zu erleben. Ja? Was heißt das jetzt auf unser junge Frauenbeispiel umgelegt? Ja? Adoleszenz, weibliche Adoleszenz bedeutet bekanntlich auch heute noch, und auch wenn es manche nicht mehr so sehen, also in patriarchalen Verhältnissen, natürlich Freiheitsverzicht. Ja? Nicht bewusst, es ist natürlich unbewusst. Ja? Die These ist jetzt, dieser Freiheitsverzicht lässt sich quasi mit dem islamischen, jetzt als Bild, islamischen Hyperpatriarchat auch als Bedrohung leichter integrieren als ohne. Ja? Quasi im, oder anders formuliert, im Reden über die Frauenunterdrückung im Islam, unter Anführungszeichen, lässt sich das Schweigen über das heimische Patriarchat organisieren. Also das wäre zum Beispiel eine wichtige Funktion auch, die ich dem zuschreiben würde. Aber ansonsten gebe ich auch völlig recht. Also das sind genau sozusagen bin ich auch selbst auch nicht sicher, wie überhaupt auch bei der Frage noch zuvor zum Begriff, ich bin mir auch nach wie vor nicht sicher, ob man wirklich von antimuslimischem Rassismus sprechen soll oder nicht nur vom Rassismus. Ja. Ich habe gemeint eben eingangs, wenn die Analyse, und die ist zumindest auf meiner Seite noch nicht abgeschlossen, zum Ergebnis kommt, dass wirklich was Spezifisches da sozusagen in diesem Hass, in dieser Abwertung, in dieser Diskriminierungsneigung, was spezifisch gegen Muslime sich Richtendes hier vorherrschend ist, dass man das auch begrifflich dem sozusagen Tribut zollen müsste. Aber ich bin da noch nicht zu einer Antwort gekommen.
Zu dem letzten Punkt, den du aufgeführt hast, bei deinem Vergleich zwischen Antisemitismus und dem, was du antimuslimischen Rassismus nennst, mit dem Begriff bin ich auch nicht so glücklich, aber einmal so beiseite. Du sagst, Antisemitismus ist antimodern und antimuslimischer Rassismus ist antitraditionalistisch. Und das leuchtet mir nicht unbedingt ein. Ich weiß zwar ungefähr, woran du denkst, aber ich finde, das kommt auch ganz leicht in so ein Fahrwasser von Aufklärungsfundamentalismus. Ja, Leute, die irgendwie, also so wie Hirsi Ali mal beschimpft wurde. Mhm. Ich finde gerade an den empirischen Fällen, wenn man den Sarrazin nimmt oder auch, was weiß ich, das PI-Pack oder so, trifft das eigentlich nur sehr, sehr oberflächlich, wenn überhaupt so. Also beim Sarrazin geht es irgendwie darum, es ist ja immer so ein Dekadenzdiskurs. Ne? Also hier gehen die Sitten den Bach runter alle und deswegen können die Muslime uns platt machen. Und Sarrazins Mittel dagegen ist die Lehrpläne der 50er Jahre und die Geburtenquote der 50er Jahre. Und wegen der Frauenemanzipation und sowas kriegen die deutschen Akademikerinnen nicht genug Kinder, aber die Muslime sind viril und zeugungsfähig. Also da ist ja ein ganz starkes implizites Vorbildmoment drin, in dem eigentlich wieder die vorgebliche islamische Gefahr gesehen wird, als andererseits eigentlich funktioniert da ziemlich viel so, wie wir es eigentlich auch gerne haben würden. Also Frauen kriegen Kinder
und
so ein bisschen Glaube und Respekt und all dieses Gedöns und eigentlich ziemlich wenig Modernismus. Deswegen ist ja auch immer so wichtig, ist von, also selbst noch die aufklärische Tradition ist so eine Art Stammesritual zu machen des jüdisch-christlichen Abendlandes.
Ja, ich kann es nur bestätigen, ist zum Beispiel Interview 2006 mit Andreas Mohler, damals NPD, auf Muslimmarkt, wo er meint, also im Zusammenhang mit Kleiderordnung und Kopftuch und so weiter, es stünde auch den deutschen, also mehr Zucht stünde auch den deutschen Frauen gut an. Also wo genau das, was du gemeint hast, angesprochen ist. Natürlich, es wäre die Aufgabe eben der Ideologiekritik sozusagen hinter dem, ich hab das eher im Fall, und da ist natürlich die Frage dann, ob man das dann überhaupt vergleichen kann, wenn man beim Antisemitismus schon so weit ist, dass man weiß, dass das Antimoderne nicht nur sozusagen der Diskurs war, sondern auch das dahinterliegende Motiv. Gebe ich da völlig recht, das antitraditionalistische, das Attribut bezieht sich vor allen Dingen sozusagen auf den Diskurs, also auf die Vorwürfe, aber es stimmt, man müsste es, und das eben mit den Mitteln der Ideologiekritik herausarbeiten, und manche haben das ja auch versucht, vor allen Dingen diejenigen, die die Aufklärung sozusagen, in welcher Form auch immer, bei aller Dialektik und so weiter, natürlich retten wollen vor so einer Instrumentalisierung, wie sie gerade gegen Muslime immer wieder auch zu beobachten ist. Und genau bei diesen Rettungsversuchen, denke ich mal, muss man eben den anti-aufklärerischen und anti-modernen Gehalt, gebe ich da völlig recht, auch rausarbeiten.
Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich danke. Danke, Herr Ribert.
Ich danke euch.
Noch einen schönen Abend.